Hallo, hier ist der Oscar von der Bremer Band She Danced Slowly. Hoffe, euch geht's gut. Hier ist der Nummer 1 Kulturpodcast aus Hamburg, Astra Kohle. Verdammte Scheiße, was soll der Scheiß? Nimm doch grad auf, Mann! Nicht jetzt! Astra Kohle, Nummer 1 Kulturpodcast in Hamburg. Mit Hütti, Daniel, Hüttmann, so nenne ich ihn jedenfalls, wenn wir uns sehen, einzeln daten. Und Hauke, habt viel Spaß. Das ist der beste Podcast in Hamburg. Nur leider nicht aus Bremen. Hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit deren Ideen. Naja, ihr wisst Bescheid, ihr kennt das doch.
Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht high wie die NASA. Ich hoffe, du ahnst das. Komm, gib dir das Blabla. Im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter in deinen neuen Tag, ja.
Herzlich willkommen zu Astra Colada, eurem
EM-Podcast Nummer 1. Es ist Donnerstag. Gestern hat Deutschland unfassbar gut gespielt. Sie haben übermäßig gewonnen. Ich denke mal, es wird so ein 3 oder ein 4 zu 0 gewesen sein.
Ich sag 2-0 verloren.
Gosens hat alles fertig gemacht.
Alter, ich den haben sie bei der Polizei nicht angenommen. Hast du das gelesen? Der hat sich bei der Polizei beworben und die haben gesagt, nee, den wollen wir nicht haben. Dann ist er wohl eine Unverschämtheit.
Ja, und dann hat er sich beim BFB, wollte ich schon gerade sagen, beim BSD. Er hat sich dann beim BVB halt auch zum Probetraining halt aufstellen lassen und war abends noch in der Disse und hat gefeiert und ist dann am nächsten Tag auch nicht angenommen worden.
Ja, guck mal.
Und wo haben sie den genommen? Bei Atlanta Bergamo. Und da ist er sozusagen unser neuer Mario Basler. Für mich ist Gosens der neue Mario Basler. Wenn er da noch ein bisschen keck sprechen würde und in der Halbzeitpause raucht, dann ist das für mich endlich mal wieder so ein Typ, den wir haben.
Ja,
der mischt sie halt alles auf. Der mischt alles auf.
Und mehr Pöbel muss er. Mario Basler war ein reiner Pöbler.
Später.
Aber ja, aber nee, der wird kein Mario Basler. Er
ist
aber
ein Typ.
Ja, aber er sieht erstmal aus wie Podolski. Ich habe erst gedacht, geil, Podolski spielt wieder mit. Und hast du gesehen, dass Adel Tawil auch mitspielt? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, wie der Spieler heißt, aber ich habe die Nationalhymne gesehen und dann ist die Kamera so vorbeigegangen. Ich so, geil, Adel Tawil spielt auch bei uns mit.
Wer ist denn Adel Tawil für dich?
Ah, Serge Gnabry.
Serge Gnabry! Danke, danke, danke. Das war unser Gast, den wir euch gleich vorstellen.
Also, wir haben gewonnen. Das ist jetzt meine Einschätzung. Ich schulde dir 5 Euro, weil ich ja gewettet habe, dass die Deutschen gegen die Franzosen gewinnen. Haben sie aber richtig verloren, 1-0. Ja. Mats Hummels, Traumtor geschossen.
Um Hummels willen.
Oh, hör mich bloß auf. So, ne, wir haben ja nicht gewettet. Deutschland überragend 4-2 gewonnen. Bis zu 70. Minuten richtig gut gespielt. Dann haben sie den Gosens ausgewechselt. Das war so ein bisschen so, als wenn man selber an der Konsole sitzt und, weiß ich nicht, früher halt irgendwie Super International Star Soccer gespielt hat mit seinem besten Freund, dem Henry, aber der kann überhaupt gar nicht Videospiele spielen. Dann ist die Mutter reingekommen und halt sagt so, oh, kannst du den Henry auch mal spielen lassen? Und dann sieht man halt seinen Vorsprung halt gnadenlos dahinschwimmen. Und das war so ungefähr, als der Gosens ausgewechselt worden ist. Ich bin absoluter Gosens-Fan. Okay. Vor allen Dingen, weil halt so Gosens so ein typischer norddeutscher Name ist. Ich glaube, wir haben auch früher Nachbarn gehabt, die heißen Gosen. Heiner Gosen. Henriette Gosen. Und er ist halt ein Gosens.
Mhm.
Das heißt, wir müssen kurz eine Wette aufstellen. Ich wette mit dir Deutschland gegen Ungarn 3-0. 3 zu Regenbogen.
Ich sag 2-0 für Ungarn.
Das heißt, der Fünfer kommt wieder rein.
Genau, der Fünfer kommt wieder rein und ich sag, nee, ich sag nicht 2-1. Ich sag 2-1. Aber trotzdem für Ungarn. 2-1 für Ungarn.
Okay, alles klar. Hast du irgendeine Meinung zu dem Regenbogenthema?
Ja, ich glaube, darüber braucht man nicht diskutieren. Es ist einfach alles Quatsch. So, also was. Also alleine zu sagen, dass der Neuer halt diese Armbinde nicht, also beziehungsweise versucht worden ist, dass er diese Armbinde nicht tragen darf in Regenbogenfarben. So ein echter deutscher Nationalspieler muss natürlich die deutsche Fahne auf seiner Armbinde haben, was ich gelesen habe in der Zeit oder im Fokus, die ganzen Kommentare darunter, das war ja halt ekelhaft. Alter, lass das doch einfach, ist doch schön. Und dann dieses, ja, nee, Fußball hat nichts mit Politik zu tun. Was hat das jetzt mit Politik zu tun? Das ist einfach eine ganz normale Geschichte, das so zu machen. Also das Stadion in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen. Verdammte Scheiße.
Und für mich schon.
Ja, für jeden normalen Menschen sollte das normal sein. Und kein Ding und kein Akt.
Gut. Dann haben wir das ja jetzt geklärt. Im besten Falle haben sich dann wahrscheinlich, wie viele Deutsche und Fans aus der ungarischen Mannschaft dürfen sich in das Stadion hineinsetzen. 12.000, 15.000 oder wie in Ungarn 45.000, keine Ahnung. Ich glaube, im besten Falle haben sich die Menschen da in blauen, roten, gelben, lilanen Shirts halt hineingesetzt, so wie es heute ausgerufen worden ist, weil sie werden es ja nicht machen. Aber der Bürgermeister hat schon angekündigt, gegenüber vom Stadion ist ein Windrad.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen.
Sie wollen das Windrad halt beleuchten, weil wenn wir das mit dem Stadion nicht machen können, machen wir es halt mit dem deutschen Windrad.
Ja, ist doch gut.
Ich finde es auch richtig gut. Ist doch schön.
Eigentlich sollten normalerweise alle Stadien in Deutschland einfach jetzt angestrahlt werden morgen.
Machen sie auch. Wolfsburg ist mit dabei, Frankfurt ist mit dabei. Ja. Es sind total viele Stadien mit dabei. Ich finde, das ist doch mal einfach mal was Menschliches hier.
Das ist doch mal was Menschliches hier.
Herrlich. So, komm, du willst irgendwas vorlesen.
Wir hatten, also ich war gerade auf der Jahresmitgliederversammlung unseres...
Hallo. Hier ist Ihr Spotify-Mitarbeiter des Monats, Bernhard Brugmeier aus der Produktionsabteilung, zuständig für die Dinge, die man nicht erzählen sollte, die aus dem Podcast geschnitten werden müssten, aber die man nicht herausschneiden kann, weil es keine passende Überleitung zum nächsten Thema gibt. Daniel Hödmann hat sich in diesem Moment entschlossen, geheime Satzungspläne aus dem Bruchteil auszuplaudern und hat im Nachhinein von Elrond, dem ersten Vorsitzenden der Elben, den Auftrag bekommen, jene Informationen nicht an das Astrakolada-Publikum auszuplaudern. Es werden keine 4 Hobbits, ein Zwerg, ein Zauberer, 2 Menschen und ein Elb zum faschistischen Schicksalsberg ausgesandt. Und Deutschland hat das Viertelfinale zum Leibwesen von Daniel Hödmann erreicht. Wir setzen hiermit das Gespräch fort und entschuldigen uns für den unterbrochenen Gesprächsfluss.
Da machen wir so ein Fass auf. Komm, der Gast, der wartet schon die ganze Zeit. Der ist, glaube ich, schon eingeschlafen auf seinem Bier.
Und vielleicht kommen wir da ja irgendwann nochmal hin. Wo wir da auch gerade bei Bier sind, denn er ist ein, wie sage ich das, ein passionierter Biertrinker. Das ist Quatsch, er trinkt ja immer noch Bier. Er hat schon immer sehr, sehr gerne Bier getrunken, auf jeden Fall. Und ich erinnere mich an sehr viele Geschichten, die auch gleich wahrscheinlich auf den Tisch kommen werden, wo ich mit ihm unterwegs war, wo er sich einen Liter Faxe reingeknallt hat, wo ich nur gedacht habe, so, ist es eigentlich gerade sein Scheiß Ernst? Alle gehen in die Tanke, holen sich was zu essen, kommen wieder zum Bus und unser Gast kommt mit einem Liter Faxe an. Kann man machen? Kann man auch nicht machen. Ich fand's sehr sympathisch. Meine Damen und Herren, heute haben wir zu Gast Thomas Lingstedt. Hallo.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Immer gerne. Wie kann man jetzt Thomas Lingstedt vorstellen? Thomas Lingstedt ist, also in meinen Augen, Musik-Nerd auf jeden Fall. Er ist Konzert-Nerd auf jeden Fall. Er ist auch, glaube ich, Katzenpapa, ne? Du bist Katzenpapa geworden. Er ist Katzenpapa, also sowieso schon mal grundauf positiv. Denn wenn eine Katze hat, ist ein guter Mensch. Und ich habe Thomas damals kennengelernt. Ich kann, glaube ich, nicht mal ganz genau sagen, welche Band das war. Ich würde jetzt einfach mal tatsächlich Adula sagen oder Mikrokosmos 23. Eine von den beiden Bands. Und Thomas hat man kennengelernt, weil Thomas hat auf jedem scheiß Konzert damals war. Du konntest in der Oettinger Villa spielen, am Arsch der Heide. Du wusstest aber garantiert, wenn irgendjemand da ist, ist das auf jeden Fall Thomas Lingstedt, der da ist. Du bist in die entlegensten Orte gefahren für Konzerte. Also das war wirklich, also ich kenne außer dir nur Linda Gerdes, die so irre war und überall hingefahren ist. So, und wie alt warst du damals?
Ich war so Anfang, Mitte 20. Also ich bin jetzt 33, werde diese Woche 34. Mm. Und das war so zwischen 2007 und 2015, so 6, 7, 8 Jahre, wo ich sehr vielen Bands für sehr viele Konzerte hinterhergefahren bin.
Du bist ein Band-Groupie.
Das sagt man, glaube ich, nicht mehr.
Darf also man das noch sagen?
Weder
das
zu Männern noch zu Frauen noch diversen Menschen sagt man das, glaube ich. Aber ich habe Herrenmagazin-Konzerte gesuchtet und habe die über 60 Mal live gesehen. Und ich glaube, es gibt kaum Städte in Deutschland, wo ich die noch nicht gesehen habe. Es gab mal eine Zeit, da hat die Band auf der Website veröffentlicht, wie viele Konzerte sie schon gespielt hat, so das aufgelistet. Und ich habe so da dann angefangen durchzuzählen. Und da waren da auf der Website irgendwie 150 Shows. Und von den 150 Shows hatte ich da irgendwie 52 gesehen oder so. Das war's. Ich war auf jedem dritten Herrenmagazin-Konzert, was es bis dato gab. Das ging los, weil die hier im, eure Playlist heißt ja Nachtasyl, ne?
Ja. Mhm.
Da, so heißt auch ein Club in Hamburg. Da war ich, seit ich wieder in Hamburg wohne, war ich da noch nicht wieder. Aber da war ich mal, auf jeden Fall. Und da im Herrenmagazin gespielt, da wollte ich eigentlich eine andere Band sehen. Herrenmagazin war ein Support und haben an die Zuschauer gratis Chili con Carne ausgeschenkt. So, also Dennis von Herrenmagazin, der Sänger, stand nach dem Konzert und auch in den Konzertpausen, glaube ich, am Merch-Stand und hat irgendwie jedem, der Bock hatte, so ein Schälchen Chili con Carne vollgemacht. Und da war ich instantly verliebt in diese Band und habe mich entschieden, denen die nächsten 10 Jahre, soweit es geht, hinterherzufahren und so viele Konzerte zu sehen wie möglich. Es fing alles an mit einem Bottich voll Chili con Carne.
Können wir den Podcast bitte ein Bottich voll Chili nennen?
Ja.
Finde ich gut.
Finde ich auch richtig gut.
Finde ich richtig gut.
Aber hat man manchmal nicht das Gefühl, dass man, also geht man dann den Bands halt auf die Eier? Oder, wenn man das so sagen kann, oder ist es denn, es gibt ja so zwei Formen von Fans. Einmal, über die man sich freut und einmal die, wo man sagt, oh mein Alter.
So also jetzt im Nachhinein, sagen wir mal 10 Jahre später, denke ich auch darüber und denke drüber nach, wie unangenehm ich teilweise gewesen sein muss. Also so bei Konzerten, wo die vor 30, 40 Leuten gespielt haben, jedes Lied lauthals mitzusingen, teilweise lauter, als man die Band gehört hat. Und so, das muss schon hart anstrengend und kacke gewesen sein für die Band. Ich kannte die Band dann ja irgendwann und habe auch dann für die Konzerte nichts mehr bezahlt, sondern habe mich immer auf die Gästeliste schreiben lassen und so. Und deswegen haben die ja nicht mal was an mir verdient. So, deren CDs und T-Shirts und Platten hatte ich auch schon so. Die hatten ja gar nichts davon. Ich habe quasi nur deren neue zuschauende Menschen verschreckt und total verängstigt und die so neben mir standen und gedacht haben, was ist das eigentlich für ein Vollidiot, der mir hier die ganzen Lieder kaputt singt aus voller Kehle und so. Und das ist ein total narzisstisches, unangenehmes Verhalten eigentlich, wenn man jetzt im Nachhinein das so reflektiert. Ich dachte einfach immer, ich habe die Zeit meines Lebens und die Band hat auch Riesenspaß, weil die spielen ja ein Konzert vor Zuschauern. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ich an vielen Abenden der Band auch sehr unangenehm war. Tut mir auch im Nachhinein leid.
Wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, dass du ihnen halt, also so nahe warst, dass sie gesagt haben, du Digi, komm, wir schreiben dich jetzt auch auf die Gästeliste, ist sowieso egal.
Das ging schon ganz früh los, weil ich ja dieses Chili con Carne Konzert, das war 2008, da war ich Praktikant bei Piers, wo ich jetzt arbeite und habe...
Was ist Piers nochmal?
Piers, auch Play It Against Them, also kurz für Play It Against Them, ist eines der größten Indie-Labels der Welt und die sitzen in Hamburg in Deutschland. Da kommen so tolle, erscheint Musik von ganz vielen tollen Bands in Deutschland, von Turbostart zum Beispiel, von Gisbert zu Knüphausen, von Trümmer, international, Editors, dann gibt es Partnerlabels, Sublabels wie Partisan, wo Idols, Fontaines DC, Cigarettes After Sex erscheinen, Editors bei Piers International und so weiter und so fort. Also man kennt die Bands oft und die KünstlerInnen, die bei Piers unter Vertrag sind und ihre Musik veröffentlichen. Aber das Label ist nicht so die Brand, hat nicht so den Markennamen, den sofort jeder kennt oder jeder, der das Logo sieht, weiß, zu welchen Bands und zu welcher Musik das gehört, weil es verschiedene Geflechte gibt, die teilweise sehr kompliziert sind. Aber vielleicht ändert sich das ja, wenn man mehr über Piers und Play It Against Them spricht.
Was machst du denn da?
Jetzt bin ich da PM, also Produktmanager, mache Marketing. Seit 2,5 Jahren inzwischen. Ich bin für den Job von Berlin nach Hamburg gezogen.
Aber das war noch eine gute Entscheidung, oder nicht?
Das war eine sehr gute Entscheidung. Ich liebe Hamburg, ist die schönste Stadt der Welt. Ich fühle mich hier sehr wohl.
Und das habe ich nicht auswendig gelernt.
Ohne Scheiß, vermisst du Berlin?
Bitte was? Nein.
Was? Nein.
Entschuldigung, Berlin. Nee, meine Freundin wohnt in Berlin. Das heißt, ich bin oft genug noch da, am Wochenende meistens. Und wenn man in Berlin zu Besuch ist, dann ist das auch alles gar nicht so anstrengend und fühlt sich immer gut an und ist immer schön. So Touristen haben in Berlin viel mehr Spaß als die Leute, die in Berlin wohnen und die Touristen ertragen müssen. Und deswegen, und in Hamburg fühle ich mich heimisch und wohl und wohne in St. Pauli und da ist alles super.
Wo bist denn, kommst du denn gebürtig her?
Aus Sachsen-Anhalt. Genau wie Adula, die Band, mit der Daniel damals immer unterwegs war. Und die hießen damals noch Freispringer, 2004.
Was für ein Scheißname.
Ja.
Total.
Deswegen haben die sich auch wahrscheinlich umbenannt, weil der Name nicht der geilste war. Und die Altmark im Norden von Sachsen-Anhalt ist ein sehr, sehr dünn besiedelter Kreis mit sehr, sehr viel passionierten Musikmenschen. So Empty Guns ist auch eine Band, die von da kommt.
Oh ja.
Und Matzen haben da ihre ersten Gehversuche gehabt. Die hießen vor Matzen auch Hörsturz und haben ständig in Salzwedel gespielt. Und
stimmt, die hießen Hörsturz.
Ja, und haben so Limp Bizkit auf Deutsch gemacht.
Stimmt.
Limp Bizkit, Linkin Park auf Deutsch, war ja. Hörsturz, war Matzens Vorgängerband. Und also die kommen aus dem Wendland und in Salzwedel, das war so an der Grenze zum Wendland, das ist die Stadt, wo ich geboren bin, da war immer mehr los als im Wendland, deswegen sind die immer zu uns in die Altmark gekommen und haben tolle Konzerte gespielt. Und ich glaube, das erste Matzen-Konzert überhaupt war auch auf dem Entgleist-Festival in Kalbe bei uns im Kreis. Und da haben auch MT Guns gespielt, da haben auch Freispringer damals gespielt. Da haben, ich glaube, The Heartbreak Motel, eine Hardcore-Band aus Recklinghausen. Sehr, sehr viele tolle Bands. Ich bewundere alle Leute, die in so kleinen dörflichen Gegenden was anpacken und irgendwie Festivals organisieren, Konzerte veranstalten, nicht weggehen, nicht nach Hamburg, St. Pauli gehen, nicht nach Berlin gehen und da irgendwie sich mit vielen Gleichgesinnten zusammentun, sondern irgendwie ihrem Zuhause treu bleiben und da was aufziehen und dafür sorgen, dass die Kids mit 14, die noch nicht irgendwie die 250 Kilometer nach Berlin fahren können, auch Kultur geboten bekommen. So wie ich damals.
Ach, Salzwedel. Da habe ich so viele schöne Konzerte gehabt, wirklich. Das Hanseatisch ist ein super Laden. Ja, super Laden, wirklich.
Ich habe auch mal im Salzwedel gespielt.
Nee.
Doch, aber in so einem Schützenhaus, da gibt es, glaube ich, irgend so ein riesengroßes Schützenhaus mit Bilbao Inn. Kennt keiner mehr wahrscheinlich. Nee. Bilbao
doch,
Inn. Bilbao Inn war so eine Band, die kurzfristig mal so ein Up hatte, weil der Sänger bei Stefan Raab war mit Stefan Raab sucht den Superstar für ProSieben, bla bla bla.
Wo
Stefanie Heinzmann nach am Ende gewonnen hat.
Ich weiß.
Und der Sänger war der Sänger, also ihr Konkurrent auf Platz 2 war der Sänger von Bilbao und mit denen
Platz 2 war Gregor Meile.
Bilbao Inn war das. Es gibt ja jetzt auch eine aktuelle Band, die heißen Bilbao aus Hamburg. Die sind bei Piers, haben bei Piers unterschrieben. Das ist eine Piers-Band.
Slash Berlin. Oder sind die jetzt auch alles Hamburger geworden?
Was? Ach so.
Zwei von denen sind, glaube ich, sind Berliner.
Kann sein.
Da ist ja wieder der Nerd-Talk. Mhm. Ich habe eigentlich gefragt, wie kommt es dazu, dass die Jungs von Herrenmagazin gesagt haben, also so ein Freak bist du ja eigentlich nicht. Komm, wir packen dich jetzt auch auf die Gästeliste.
Ausgeschert kurz.
Umschifft.
weil ich von Hamburg als Piers-Praktikant nach Mainz gezogen bin zum Studieren 2008. Und in der Zeit, wo ich nach Mainz gezogen bin, frisch da war und ein Studieticket hatte, wo man halb Rheinland-Pfalz, ganz Hessen und auf jeden Fall den krassesten Umkreis Bahn fahren konnte, den man sich so vorstellen konnte. Also alles Frankfurt, Wiesbaden, Schlachthof, Kaiserslautern, Saarbrücken, Darmstadt, da konnte man überall hinfahren und Konzerte gucken. Also, was ich wollte, nachdem ich bei Piers war, als Praktikant und alles, wovon ich mich ernährt habe, wie CDs und Konzerte waren, habe ich das in Mainz als Student auch gesucht und habe das durch das Studieticket irgendwie geschafft. Als ich frisch da war, haben Herrenmagazin in Darmstadt und im Schlosskeller und in Kaiserslautern im Kammgarn gespielt. Und da waren jeweils 10 Leute oder so. Ich konnte damals das Album schon mitsingen. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann war es irgendwie schon das 4., 5. Konzert, wo die gesagt haben, ey, voll cool, dass du uns unterstützt. Hätten die geahnt, was danach noch kommt, hätten sie es vielleicht nicht gesagt. wenn du mal wieder zu uns gehen willst, dann schreiben wir dich auf die Gästeliste. Und das ist dann 10 Jahre am Stück passiert. Ja, aber genau, Kaiserslautern war dann irgendwie Anfang meines Studiums. Und da waren 10 Leute. Und ich weiß jetzt noch, dass Dennis damals, der Sänger von Herrenmagazin, gesagt hat, Kaiserslautern, ihr seid 10, aber ihr klingt wie 1000. Weil das im Publikum war nicht nur ich, der alles mitgesungen habe, sondern auch 9 andere, die jeden Song einfach mitsingen konnten. Und das war so bei Herrenmagazin das Faszinierende. So. Es gab nicht immer so wahnsinnig viele Fans, aber die Fans, die hatten, die waren so passioniert, dass sie alles auswendig konnten und mehrere Konzerte mindestens von einer Tour mitgenommen haben. Ja,
das war wirklich ein Phänomen bei Herrenmagazin, das stimmt wirklich. So, also ich habe ganz wenige Herrenmagazin-Konzerte gesehen, auch früher, wo halt wirklich wieder 10, 20 Leute gekommen sind. Da hast du vielleicht 1, 2 dabei gehabt, die vielleicht nicht so alle Songs konnten, aber zumindest 3, 4. Aber der Rest konnte einfach alles. So, und der Rest stand einfach mit geschlossenen Augen und ihre Hand am Brust oder Kopf oder was, haben alles mitgesungen, mit Imbrunst. Das mache ich auch immer noch, wenn ich Herrenmagazin sehe, weil das halt so von damals so übrig geblieben ist. Man hat Herrenmagazin geguckt und man war halt sofort geflasht. Also, wo ich zum ersten Mal Herrenmagazin gesehen habe, ich war vollkommen geflasht. In Leer, im Zollhaus mit Gnill als Support, glaube ich. Mhm. Und da habe ich die zum ersten Mal gesehen, hat Linda mich hingeschleppt. Und ich war wirklich noch nie so geflasht von einer Band, wirklich nicht. Das war der Oberhammer. Die hatten so eine Live-Präsenz und Dennis und das war alles, das war einfach nur geil.
Die haben 11 Jahre nach dem Atzelgift-Album VÖ, also 2019, nochmal so ein 10-Jahres-Revival-Tour gespielt. und haben dann im ausverkauften Binu in Berlin gespielt und im fast ausverkauften oder wenn sogar ausverkauften Übel und Gefährlich in Hamburg. Und du hast gesehen, so hätten die, also da war irgendwie so viel Potenzial bei dem ersten Album schon und jetzt trifft das total den Nerv der Zeit und jetzt haben auf einmal 800 Leute im Übel und Gefährlich diese Songs mitgesungen, wo wir damals irgendwie zu 10. in Kaiserslautern standen, so total absurd.
Das war auch für Dennis absurd. Also Dennis sagte nach dem Konzert, so, das war das, also in Hamburg sowieso erstmal Hometown und so, ist klar. Aber er meint so, Alter, du kommst auf die Bühne und hier stehen 800 Leute und die singen einfach jeden scheiß Song mit. Jeden scheiß Song. Wo waren die denn damals?
Ja, das ist so ein bisschen das Jawbreaker-Phänomen. So als die DRU 1995 beim Major-Label Geffen veröffentlicht haben, da haben sich deren Hardcore-Punk-Fans von den ersten 2, 3 Alben mit dem Rücken zur Band gesetzt, beim Konzert haben Tickets gekauft, haben sich die Band nicht angeguckt, sondern mit dem Rücken hingestellt oder hingesetzt, um die Verachtung für diesen Move zum Major-Label deutlich zu machen, damit die Band sich auflöst, was dann auch passiert ist.
Ich wollte gerade sagen, was auch passiert ist.
Was auch passiert ist. Die haben sich dann total zerstritten und haben kein weiteres Album gemacht und so. Und jetzt irgendwie 15 Jahre später, 20 Jahre später ist das eins der, so bei Pitchfork oder wo man auch immer liest, ist es eins der besten Punkrock-Alben, die je veröffentlicht wurden. So, das ist ein legendäres Album, wo sich jeder drauf einigen kann. Aber damals hat es halt irgendwie noch keiner gefühlt, weil der Schritt zu krass war, weil sie vielleicht ihrer Zeit voraus waren. Herrenmagazin vielleicht auch.
Da waren so viele Bands ihrer Zeit voraus. Ich finde auch immer noch, dass Alola ihrer Zeit vollkommen voraus waren. Das war auch so eine Band, hätten die jetzt Schwörende Seen rausgebracht. Ja. Alter, das Ding wird durch die Decke gehen. Die Leute würden ausrasten, wirklich. Ja. So, und darauf hätte man dann halt aufbauen können. Dann wären sie auch bereit gewesen für das letzte Album wahrscheinlich, was irgendwann dann rausgekommen wäre. Aber das ist so, Alola und Herrenmagazin, die waren damals alle so ihrer Zeit einfach zu weit weg. Also einfach zu weit raus. So, das hat... Die meisten haben Alola damals noch nicht so ganz verstanden.
Mikrokosmos 23.
Same. Absolut das Gleiche. Ja, absolut das Gleiche.
Das waren krasse Bands. Und es kann sein, dass es jetzt im Nachhinein so verklärt ist. Aber gerade wenn man Herrenmagazin vor 800 Leuten sieht, dann ist da schon was dran auch. Dass die 10 Jahre später auf jeden Fall Hallen hätten füllen können, wenn sie dabei geblieben wären.
Ja. Und wär Corona nicht gekommen, ne, das kann man hier jetzt ja auch mal sagen, dann hätten Mikrokosmos 23 hier halt auch gespielt. So, die hätten halt 5 Konzerte gespielt in den Städten, wo es am besten war. Und die hätten auch im Molotow hier spielen können, aber die wollten unbedingt hier spielen. Und Alter, ich hätte hier gestanden und geheult. Alter, ich kann nicht, das ist 1:1 genauso, wäre es passiert. Ich hätte hier vorne gestanden, hätte jeden Song lauthals mitgesungen, genau wie du. und hätte geweint, weil es einfach so schön ist. So, das sind einfach so die alten Bands, mit denen du früher halt auf Tour warst und wo du immer gesagt hast, ich verstehe nicht, warum hier nur 5 Leute in Freiburg sind. Okay, Freiburg war immer voll, blödes Beispiel. Aber weiß ich nicht, warum sind hier nur 5 Leute? Also warum versteht das keiner, was diese Band gerade macht und was die ausmacht?
Ja, weil es noch nicht angekommen ist, weil es nicht angesagt ist, weil es kein Social Media gibt,
weil es nur MySpace gibt und kein Instagram, wo man auf Instagram sieht, boah, das könnte eine coole Band sein und sich auf Instagram das weiterempfiehlt und das dann irgendwie wächst, ohne dass die Band Konzerte spielen muss.
Ah, ich weiß nicht.
Obwohl vielleicht Herrenmagazin nicht die beste Instagram-Band ist.
Also ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, es ist noch schwieriger, heute einen Durchbruch zu starten als damals, weil die Kids sind rausgegangen. Du konntest halt damals Konzerte veranstalten, wo der Headliner auch nicht scheißegal war. Hauptsache, du hast da 5 Bands rausgepackt, die Headliner konnten irgendwie spielen und dann waren da auf einmal 500 Leute bei And the Winner Is. So.
Aber in Hamburg auch oder nur bei uns in der Altmark?
Nee, nicht nur bei euch in der Altmark. Sagen wir mal auf dem Dorf, diese Dorfkonzerte.
Ja, das sowieso. Wir sind überall hingefahren, weil also es gab Musik, es gab Live-Musik, alle zwei Wochen oder einmal im Monat, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube, vielleicht war es einmal im Monat, gab es die offene Bühne im Hanseat in Salzwedel und da haben immer 3 Bands gespielt, wo man vorher nicht wusste, wer das ist und wir sind immer hingefahren, wir haben uns jedes Konzert im Hanseat offene Bühne angeguckt und danach hat man sich am Merch-Tisch gestellt und hat da Demo-CDs für 3 Euro selbst gebrannt mit nach Hause genommen und die nächsten 2 Wochen in einer Dauerschleife gehört einfach und war dann Fan von irgendeiner Kackband aus Passau, die irgendwie, wo kein Musiker und keine Musikerin zu dem anderen gepasst hat und so, aber die irgendwie im Hanseat in Salzwedel gespielt haben, weil man geil fand, dass die irgendwie den Weg auf sich genommen haben, um vor uns Dörfland zu spielen.
Ja, und jetzt bist du halt einfach... bist halt einfach bedient mit Spotify. Mhm. Du kannst ja eigentlich im Prinzip alles anhören. Du musst ja nicht mehr dafür wirklich Geld hinlegen und sondern der Algorithmus schlägt dir halt einfach vor, was dir ja nicht gefallen könnte. Und deshalb, glaube ich, wird es halt viel schwieriger, weil klar, du erwähnst gerade Bilbao, eigentlich ist eine indirekte Verneinung, voll doof, ist eine geile Band, sind alles super Musiker, klingen mega fresh. Aber wenn der Algorithmus sagt, ey, du findest Bilbao gut, ich habe hier nochmal 300 andere freshe Bands, dann sind die aber auch richtig gut. So. Und dann kann man sich halt irgendwann nicht mehr entscheiden. Ich glaube, einem fehlt so ein Momentum, also ein echtes Momentum, was du halt gerade sagst, was man damals hatte, um eine Band halt richtig abfeiern zu können.
Andererseits, also jetzt gibt es natürlich Spotify, wo man für 9,99 € oder auch gratis alles hören kann, was es so gibt an Musik auf der ganzen Welt. Aber es gab ja damals auch diese ganzen Casa, Emule, Napster-Geschichten und so. Also der Computer von meinem Papa, der war voll mit 80 Gigabyte Musik, von der ich irgendwie die Hälfte nie gehört habe. Ich habe mir alles runtergeladen, was es so gibt, und ich habe quasi meinen Musikgeschmack entwickelt, indem ich nachts heimlich wach geblieben bin, Viva 2, Fast Forward mit Charlotte Roche geguckt habe, mir mit einem Zettel und einem Stift alles aufgeschrieben habe, was da lief an Videos, und dann habe ich bei Napster und Co. irgendwie reingetippt, und wenn es was davon gab, habe ich das komplette Album oder alle Alben runtergeladen, die es davon gab, und habe die dann gehört. Also verfügbar war das schon auch, und die haben ja damals auch, also es gab damals ja auch so deutsche Bands, die über so Indie-TV-Formate, also jetzt gibt es das Internet, damals gab es irgendwie Fast Forward, irgendwie Pale oder sowas gespielt haben. Oder Visions, die lokale Band.
Potter.
Genau. So ganz schwarz malen muss man, glaube ich, gar nicht.
Ich glaube, wir brauchen mal jemanden in der Runde, der 16, 17 ist und so Indie-Musik abfeiert. Und einfach mal zu fragen, wie kommst du an die Mucke? Warum feierst du die ab? Wie feierst du die ab? Wie ist gerade dein Musikkonsum? Weil wir sind halt in so einer Phase unseres Lebens, wo jüngere Kids uns als alt bezeichnen würden.
Ich sehe das ganz genauso. Man muss quasi, es ist total gut, so Schülerpraktikanten in Labels zu holen. Einfach auch, wenn sie nur Scheiße bauen und alles kaputt machen und im Weg rumstehen. Aber die ein, zwei Stunden, die man sich dann nimmt, um die zu fragen, wie konsumierst du Musik, wie hörst du Musik, was findest du so gut, ist immer wahnsinnig aufschlussreich. Weil man dann zum Beispiel erfährt, also die paar Male, die ich Schülerpraktikanten interviewt habe, erfährt, dass die, also es gibt halt dieses Genre-Denken vor allem nicht mehr. 16-Jährige hören gleichzeitig Iron Maiden und Casimir und, also nicht die Hamburger Band, mit der ich damals auf Tour war, sondern irgendwie den Rapper mit dem Nummer-1-Hit mit der rauchigen Stimme. Und irgendwie FX Twin und so. 16-Jährige hören gleichzeitig Iron Maiden, FX Twin und Deutschrap, so. Und ich glaube, es gibt auch nicht die Jugend, die auf Streaming-Plattformen nur Deutschrap abfeiert, weil es gibt mindestens genauso viel Jugend, die Deutschrap hören, weil Deutsch irgendwie alle hören, die gleichzeitig aber irgendwie total, die zu Hause sehen, dass ihre Eltern Bon Jovi-Platten im Schrank haben und die dann auf Spotify neben Lugatti 9 und 9 irgendwie Bon Jovi-Platten hören.
Ich habe hier neulich eine komische Situation gehabt vor der Astra-Stube. Habe ich mich hier hereingesetzt, um Podcast zu schneiden, weil ich meine Ruhe haben wollte. Das war in der Zeit noch, als die Polizei draußen gestanden hat und den Leuten um 21 Uhr gesagt hat, komm, bitte geht mal nach Hause. Und dann standen hier so, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Kids, alle so Baujahr 2004, 2005 und haben dann halt den übelsten Dubstep und Elektro gehört und haben, weiß ich nicht, auf der Straße getanzt. Und zwischendrin kam trotzdem noch einmal New Order. Das fand ich irgendwie eine ganz weirde Situation. How does it feel? Treat me like you do. Und fangen dann an zu tanzen und alle gehört so, yay.
Mega geil.
War auf jeden Fall eine mega geile Situation. Da dachte ich, der kann es immer noch, der Song.
Wenn das der Algorithmus macht, dann kann er nicht so schlecht sein.
Ey, apropos New Order, dann wünsche ich mir den noch gleich mal auf unsere Playlist, die heißt Nachtasyl, die könnt ihr auf Spotify euch geben, uns folgen und dafür sorgen, dass wir vielleicht irgendwann von privaten Playlist-Pitchern angefragt werden, die sagen, hey Mann, wenn ihr Lust habt, packen wir mal doch mal die neue Single drauf von.
Ich packe jetzt die neue Single drauf von Othwill, Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles, weil ich sie wirklich richtig geil finde, und das sage ich nicht, weil ich mit euch auf Tour fahre oder weil ich euch mag, sondern weil das wirklich für mich einer der besten Songs ist, die ihr bis jetzt geschrieben habt. Wirklich. Der Song ist einfach mega.
Dankeschön.
Fertig aus. Kann ich auch einfach so mal sagen.
New Order sind übrigens bei Mute, und Mute ist auch ein Label, was zu Piers gehört. Deshalb bin ich auch PM, also Projektmanager, Produktmanager von New Order. Also wenn ich mir...
Punkt.
Punkt. Ich wollte das nur mal so angeberfaktenmäßig reindreschen in die Diskussion, um einfach nochmal drauf zurückzukommen, wie, was für ein geiles Label Piers ist.
Ja, was für ein geiler Typ du eigentlich bist. Daniel hat so nur gesagt, ja, ich hole hier jemanden an Start, so, der ist ganz viel früher mit mir unterwegs gewesen, der säuft halt gerne und halt guckt sich ein paar Bands an. Also
Understatement.
Also einer, der eigentlich nichts mit der Branche zu tun hat. Dabei bist du halt...
Gibt er hier so an.
Jetzt bist du hier aber halt einfach so ein Mammut der Branche.
Nein, das ist Quatsch.
Wieso? Ein Säbelzahntiger?
Ich bin so ein Säbelzahntiger mit ganz dünnem Haar. und ganz schlecht geputzten Zähnen.
Aber ein schönes Fell hast du.
Vielen Dank.
Was wünschst du dir? Du hast mir schon Songs geschickt, aber...
Ja, ich habe ungefähr 10 Songs geschickt. Ich wünsche mir auf jeden Fall die neue Single von Maribu. Die hat Finna hat PMS von Maribu auf eure Playlist gepackt. Mhm. Ist auch der beste Song von Maribu, der bisher erschienen ist. Aber bei Piers haben wir ein neues Female-Only-Rap-Label. Das heißt 365XX. Und wir haben letzte Woche ein neues Signing bekannt gegeben. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sie hier bei euch die Sendung anmoderiert und zwischenmoderiert hat. Das ist Maribu. Und die droppt, wie man in der Hip-Hop-Sprache so schön sagt, morgen bzw. heute Nacht ihre neue Single, die heißt Toxic. Passt ganz gut zu allem, was in der Hip-Hop-Branche gerade zur Diskussion kommt. Der müsste bitte unbedingt auf die Playlist, weil er super krass ist. Also Maribu mit Toxic. Dann möchte ich bitte von der japanischen Band Otoboke Biwa Don't Light My Fire auf die Playlist. Ich würde es am liebsten jetzt hören, ich würde es am liebsten täglich hören, diese Band. Das ist so eine wilde Band. Der Booker von Scorpio, der potenzielle Booker, ich weiß gar nicht, ob es da schon einen Vertrag gab, aber...
Sind das Insider, die wir die raushauen
vielleicht,
dürfen?
Vielleicht. Auf jeden Fall, es gab dieses Album von Otoboke Biwa, Itokoma Hits heißt das. Vor zweieinhalb Jahren. Und dann wollte der mit mir befreundete Booker, Shoutout Laurin, diese Band nach Hamburg holen. Ich weiß nicht, in welchen Laden. Und ich hatte mich so todesmäßig gefreut, diese Band live zu sehen, weil da wird alles abgerissen. So, ich würde auch jeden einzelnen Freund und jede einzelne Freundin von mir in Hamburg anrufen, persönlich an der Tür klingeln und abholen zu diesem Konzert. Weil ich das so faszinierend und so krass finde, was die machen. So, das ist so eine Mischung aus Riot Girl, Punk und Mathcore und totale, hyperaktive Wahnsinnsmusik. Auf jeden Fall Don't Light My Fire von Otoboke Biwa. Gerne auch das Video gucken, das ist sehr toll.
Cool.
Jetzt habe ich schon zwei Songs auf die Playlist gepackt.
Du kannst hinterher noch viel mehr drauf packen.
Och Mann.
Kannst du mal zwischendurch einen reindroppen? So. Okay. Musst du gleich mal angucken, kannst du hinterher noch einen reindroppen.
Einen jetzt noch, darf ich?
Ja.
Ja, klar.
Okay, weil ich die gerade schon angesprochen habe, Lugatti und Nein, das ist so ein neues, ich glaube aus Köln sind die. Ich muss auch noch berichtigen, Daniel hat in der vorletzten Sendung gesagt, dass Dover aus Kanada sind, die sind aber aus Spanien.
Sind
sie. Kleiner Nerd-Berichtigungsfakt. Auf jeden Fall Lugatti und Nein berichtigt mich, wenn sie nicht aus Köln sind, aber ich glaube, die sind aus Köln. Mit Nur ein Wort, das beste Wir sind Helden-Cover, was jemals veröffentlicht wurde. Also das klingt so... Es ist der beste Deutschrap-Song 2021, abgesehen von unserem Label 365XX. Und es klingt so perfekt. Nur ein Wort von Wir sind Helden gecovert von Lugatti und Nein, einem drogenverherrlichenden, asozialen, neuen Deutschrap-Duo. Und wenn die nur ein Wort rappen, dann klingt das, als wäre das auf die zugeschnitten und wäre einfach deren Dauersound so. Ich finde es sehr geil. Ich feiere das doll.
Dann würde ich sagen, mach die Drogen auf den Tisch. Wir machen eine kurze Pause und
bis gleich.
Gib mir mal schnell einen Zehner.
Hier ist nochmal Oscar von der Bremer Band, wieder in Slowly.
Ich bin's. Hi, vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören. Wir haben, es ist immer noch nicht klar bei uns, ob wir eine Band sind oder einzeln und die Jungs nur live mitspielen, Alex und Jakob. Obwohl Alex sogar aus Hamburg ist. Ja, ja. Wir sind nicht nur Feinde im Fußball, wir sind auch Freunde im echten Leben. So Hamburg und Bre. Wir haben ein neues Album raus mit Cheat and Slowly und zwar eine neue EP. Ist ja auch scheiße, gab es ein Album oder PS. Es gibt neue Songs, die echt sind, die DIY sind, die bei mir im Schlafzimmer aufgenommen wurden. die Songs wurden noch nie anders aufgenommen als bei mir in Unterhose. Vielleicht auch nackt und breit, mit echten Gefühlen zwischen Lo-Fi, Experimental, Punk, Post-Punk und Indie-Pop ist alles dabei. Songs über Selbstfindung, Liebe, Mental Health und ganz viel Selbstfindung. Again. Hört euch das an. Die EP heißt Sober. Wir haben auch einen neuen Song, der heißt Fuck Me, I'm Weird and Alone. Und das sagt alles über mich und diese Band aus. Vielen Dank. Ihr wisst Bescheid. Ich war Oscar von She Dance Slowly. Danke Daniel und Hauke für die Einladung. Das ist Astra Colada, der Nummer 1 Podcast in Hamburg.
Wir haben ja auch gerade über 16-jährige SchülerpraktikantInnen gesprochen, die einem Einblicke geben, wie der Musikkonsum heutzutage funktioniert. Ich fände das total gut und wichtig, wenn Labels, professionelle Labels mit mehr als 20 Mitarbeitern und mehr als 1 Million Umsatz im Jahr auch anfangen, über ihren Schatten zu springen und nicht nur Leute mit einer abgeschlossenen Ausbildung oder sogar mit einem abgeschlossenen Studium bei sich ins Label zu holen, sondern auch wirklich anfangen, mal 18, 19, 20-jährige Leute für Promo- oder Marketingstellen ins Label zu holen, weil die viel näher dran sind am Musikkonsum, an der Technik und an allem, was irgendwie modern und cool ist und so. Und wenn die dann nicht die Lines of Communications einhalten, dann ist auch scheißegal, weil das muss auch heutzutage nicht mehr jeder und dann ecken sie halt mal an, scheißegal. Ich fände das total erfrischend und voranbringend und förderlich, mit 20-jährigen Leuten zusammenzuarbeiten, die schon was auf dem Kasten haben, weil die haben teilweise mehr auf dem Kasten als Leute, die irgendwie ihre Lines of Communications einhalten und wissen, wie man auf Spotify pitcht und wie man auf Facebook Marketing schaltet. Aber es ist halt auch nicht alles. So, das lernt jeder 12-Jährige, wenn er zum ersten Mal auf Instagram sich ein Tutorial anguckt, wie man irgendwie Musik vermarktet.
Und mit diesen weisen Worten steigen wir wieder ein in die zweite Runde von Astra Colada, unserem EM-Podcast Nummer 1. Wir haben Daniel Höthmann, Hauke Horreis, der sich gerade eine Zigarette ansteckt, genüsslich.
Ja. Rauchen. Immer viel rauchen. Ja,
setz dich doch mal ordentlich hin. Du siehst halt immer so aus, als wenn du wie so ein
Hase, ich bin müde, ich bin kaputt, ich hatte am Freitag meine zweite Impfung, ich bin immer noch ein bisschen platt.
Oh, wie war's?
Beschissen war's, weil ich Samstag platt war, Sonntag platt war, gestern ging's und heute ist es
halt
wieder...
Was hast du bekommen?
BioNTech.
BioNTech. Mhm. BioNTech, ja.
Wie denn, wie bist du an die Impfung gekommen? Ich bin immer noch, ich habe nicht mal einen Termin bis jetzt. Ich stelle mich auch ganz hinten an. Aber so langsam werde ich nervös, dass ich irgendwie nach den 16-jährigen SchülerpraktikantInnen erst die Impfe mir reinjagen kann.
Ein guter Freund von mir arbeitet in der Obdachlosenhilfe und in der Markthalle wurde mir gesagt, wird einfach frei geimpft. Das heißt, da gibt es Johnsons & Johnsons und jeder kann sich an die Schlange anstellen in der Markthalle, ob jetzt obdachlos, ob nicht obdachlos wird dann halt da geimpft.
Das ist die Bedenken hätte ich halt. Ich will ja dann auch dann keinen obdachlosen Menschen die Impfe wegnehmen.
Nee, das machst du nicht.
Okay. Gar nicht. Er meinte, die hätten noch Kapazität für die Hälfte mehr.
Ja. Also ich habe meine Impfung ganz normal Impfzentrum, BioNTech und übers Schrödingers, weil wir ja mit Obdachlosen gearbeitet haben im Winter, die Essensausgabe haben und dann konnte der Arbeitgeber so einen Wisch ausstellen. Und dann habe ich diesen Wisch bekommen, habe dann angerufen, die haben gesagt, nee, wir haben keine Termine mehr. Die waren ziemlich angepisst am Telefon, wäre ich auch, wenn ich da in der Hotline sitzen würde wahrscheinlich. Bin dann am anderen Tag nochmal online gegangen und dann habe ich tatsächlich 2 Stück gekriegt. Also für mich und meine Freundin halt direkt zusammen so. Und das war relativ easy eigentlich.
Ich spiele bei den alten Herren St. Pauli Fußball und die haben mir nach dem letzten Training, nachdem wir jetzt seit 7 Wochen wieder Training haben dürfen, haben sie mir erzählt, dass fast alle jetzt schon eine Impfung haben und dass viele sich einfach angestellt haben bei manchen Praxen, wo man das ein-, zweimal die Woche machen kann. Und ich bin einfach, was das angeht, anscheinend zu schlecht informiert oder noch nicht richtig hinterher und so, weil ich die ganze Zeit denke, so, ich bin Anfang 30, ich bin jung und gesund,
aber
macht ihr erstmal.
Genau, die Delta-Variante, die winkt da schon aus England und sagt so, hallo,
Thomas,
genau, gleichzeitig habe ich halt auch schon wieder Bock auf das normale Leben und auch Kneipen von innen und Konzerte von innen und so weiter. Und wenn dann irgendwann Anfang Oktober oder so es Regeln gibt, dass Geimpfte prioritär behandelt werden und wieder Konzerte gucken dürfen und alle, die nicht geimpft sind, in die Röhre gucken und ich habe da immer noch nicht die Impfe in meinem Arm.
Glaubt ihr aber wirklich daran? Ich kann nicht glauben, dass der Ethikrat, der ja schon mal gesagt hat, dass wir Geimpften keine Vorteile geben, dass er dann sagt, ja, jetzt, wo jetzt 50% geimpft sind, die dürfen wieder auf Konzerte und die dürfen erstmal nix.
Ich glaube, es kommt auf den Moment drauf an und das Wort Impfangebot. Wenn jeder zumindest die Chance gehabt hat, sich zu impfen und dann nur noch die übrig sind, die sich aktiv dagegen entschieden haben, dann kannst du auch sagen, so, ey, wenn ihr nicht wollt, dann habt ihr halt gewisse Vorteile auch nicht mehr.
Aber ich glaube, wir kommen nicht zu dem Punkt im Oktober. Ich meine, wir impfen jetzt ein halbes Jahr und haben gerade mal Wie viel sind kurz?
50% jetzt einmal geimpft.
Genau. 50% einmal geimpft, zweite Impfung, glaube ich, bei 39%.
Knapp 40.
Knapp 40. Ne? So, und rechnet das mal aus. Bis Oktober sind es noch 3 Monate. Ja. Ich meine, also da müssen sie ja mit den ganzen Foodtrucks hier ankommen. Wir laden die Foodtrucks aus
und
machen.
Dann sollen sie mit den Foodtrucks kommen. Und soll es noch einen neuen Impfstoff? Also es wird ja auch, glaube ich, weiterhin an Impfstoffen gearbeitet. Mhm. BioNTech macht nochmal 50 Dosen mehr und dies, das. Also es wird sich immer mehr rumsprechen, also gerade was ich gerade gesagt habe, dass viele Leute auch noch gar nicht wissen zum jetzigen Zeitpunkt, wo sie ihre Impfe herbekommen, wo sie ihren Impftermin herbekommen, dass ja nicht jedem Bürger irgendwie ein Brief in den Postkasten gelegt wird, so hier ist dein Code, hier ist deine Nummer, ruf da an und du kriegst einen Termin, sondern es ist immer noch die aktive Suche. Es gibt ganz viele Leute, die von Informationen ausgeschlossen sind, die im Fernsehen sehen, Leute sind geimpft, 50% haben eine Impfung bekommen und sich dann aufregen, warum bin ich denn derjenige, der noch keine Impfe hat? Warum hat mir noch niemand eine Einladung geschickt zum Impfen, die scheiß Regierung? So schaffst du halt auch irgendwie eine Spaltung, indem du Leute von Informationen ausschließt. So, du musst halt, also als Politik an sich, allen Leuten, egal ob sie Internet haben, egal ob sie ein Telefon haben oder einfach nur einen Postkasten, die Chance geben, sich impfen zu können, wenn sie sich impfen wollen und so. Und ich glaube, bis jetzt gibt es immer noch ganz viele Leute, die einfach das Angebot noch gar nicht bekommen haben.
Ich habe mal so insgeheim eine kleine Frage an mich selbst und die ist, ob es wohl Menschen gibt auf dieser Welt, die noch nicht mitbekommen haben, dass eine Pandemie herrscht, die noch überhaupt gar nichts mitbekommen haben im Sinne von, oh, wir haben eine Pandemie. Und ich spreche jetzt nicht von indigenen Völkern oder so, sondern eigentlich Menschen, die normalerweise halt auch so mit in der Gesellschaft irgendwie verankert sind, die vielleicht ein bisschen draußen weiter weg wohnen, auf einer Rinderfarm oder so, aber die dann sagen so, was? Wir haben eine Pandemie?
Nee.
Die dann, weil, ja, aber alleine durch den, ne, wie viele Menschen gibt es und durch das Zufallsprinzip müsste es bestimmt ein paar hundert Leute von denen geben, denen du noch sagst, so, ja, übrigens, draußen auf der Welt ist eine Pandemie. Und die so, nein.
Also, ich bin mir relativ sicher, dass es die gibt.
Und wo? In Texas?
In den USA. Ja. Leute, die kein Handy haben, Leute, die kein Telefon, also auch vor allem, würde ich sagen, obdachlose Menschen, die keinen Zugang zu Informationsquellen haben, die vielleicht nicht lesen können, die sich nicht, also wo viele Leute einfach leider angeekelt dran vorbeigehen und nicht sagen, nicht da stehen bleiben, so, hey, ich muss gerade mein Geld zusammenhalten, weil es gerade Pandemie und ich habe keinen Job, so, sondern die gehen vorbei und sagen, nee, heute nicht, sondern die sind halt da und merken, okay, diese Leute sind halt, haben gerade Masken im Gesicht, aber keine Ahnung warum.
Oh, wie gruselig.
Ja. Warum haben die denn alle...
Oh, wie gruselig.
Dieser komische Trend aus China, ich verstehe nicht.
Weiß ich nicht. Also, vielleicht ist es auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich glaube bestimmt, dass es, also es gibt wie viel, 7-8 Milliarden Menschen.
7,8 Milliarden Menschen auf der Welt.
7,8 Milliarden Menschen und da wird es mit Sicherheit Tausende geben, die noch nie von dieser Pandemie gehört haben, die es gerade gibt.
Habt ihr das Video von den Foo Fighters gesehen im Madison Square Garden?
Dass sie wieder ein Konzert gespielt haben.
Wo die gespielt haben und einfach Madison Square Garden ausverkauft, ne, bis oben vollgepackt mit Menschen und dann spielt er halt Hero an und ich kriege immer noch Gänsehaut. Ne? Das ist
jetzt gerade?
Ja. Und Alter, das Publikum ist halt, ich habe noch nie so ein scheißlautes Publikum gehört. Also wirklich nicht. Als wenn die Leute wirklich alle explodiert sind einfach so. Und auch die Band ist so ausgerastet. Ich glaube, ich habe einen Schlagzeuger noch nie so dermaßen ausrasten sehen, wie einfach, weil er gemerkt hat, boah, Alter, wie krass gehen die Leute hier ab. Alles klar, jetzt gehe ich auch krass ab. Und wenn man dann auch überlegt, dass der früher bei Alanis Morissette gespielt hat und eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte, ist das halt total witzig zu sehen, wie er da vollkommen durchdreht. Das ist ein mega Video, Mann.
Die Konzertsehnsucht ist groß, auf jeden
Fall
auch bei mir.
um gleich wieder auf dich zu kommen, muss ich halt nur sagen, ich habe auch noch ein bisschen Angst davor, dass alles wieder aufgemacht wird, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen erstmal wieder lernen müssen, miteinander umzugehen, halt auch in dieser Masse miteinander umzugehen und ich auch wieder lernen muss, dass eine Großstadt halt auch nicht nur geil ist und dass es einfach unglaublich viele hässliche Menschen gibt. Und da rede ich halt nicht von Körperlichkeiten, groß, klein, sondern deren Auren halt, einfach wo du einfach denkst, so Alter, was ist mit denen denn los? Warum sind die denn so kaputt? Warum sind die denn so scheiße? Ja,
man freut sich so lange auf menschlichen Kontakt, bis man wieder welchen hat.
Ja, oder danke. Ja. So, und das merke ich halt auch im Gespräch mit ganz vielen Frauen und Girls, die sagen, Catcalling, Sommer ihres Lebens. Ja. So, die sagen, ey, in keinem Sommer ihres Lebens wurden sie so oft angecalled.
Weil die ganzen Ekelhaften nur durch ihren Bildschirm nackte Frauen gesehen haben in den letzten anderthalb Jahren.
Ja, als wenn 13 Monate Testosteron da halt einfach irgendetwas ausgestellt hätte und jetzt ist es auf einmal wieder da. Und dann bekommst du ja halt auch mit, ne, gerade wenn man hier über die Straßen geht, wie viele Frauen halt einfach so random halt so, ey, ja. Bleib mal stehen. Ne, bist du eh hässlich. So, ekelhaft, Alter, dreh ich mega durch. Ja. Ich weiß nicht, was mit diesen Typen halt los ist. Ich weiß so, da habe ich halt ein bisschen Angst einfach davor, wenn es halt wieder aufgemacht wird, wenn man wieder in die Bars halt hineingehen kann, dass halt eigentlich der Anteil von Übergrifflichkeiten halt viel höher ist, als vorher schon war.
Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute in den letzten anderthalb Jahren so viel Zeit mit sich selbst hatten und so viel Zeit auch mit dem Internet hatten, dass viele Menschen, auch Männer, Zeit hatten, sich zu hinterfragen und auch irgendwie auf Social Media mit allem, was in den letzten, jetzt Deutschrap, MeToo gerade und George Floyd letztes Jahr und allen Geschichten dieser scheiß WDR-Sendung mit dem Z-Wort und allem, was passiert ist und den ganzen Reaktionen darauf. Das politische Bewusstsein bei vielen aus dem Internet geschärft wurde, als wenn man nur zu Hause, nur draußen rumhängt und mit seinen Leuten abhängt und sich einen reinsäuft, sondern dass man irgendwie vom Bildschirm sitzt und auch mal ein bisschen Erziehung aus dem Internet bekommt. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn das passiert, dass es jetzt mehr Leute als noch vor anderthalb Jahren gibt, da, die einschreiten. Die halt bei Catcalling, die jetzt zum ersten Mal wissen, was Catcalling ist, die einschreiten, die dazwischen gehen, die ihren Jungs aufs Maul hauen, wenn sie Frauen oder weiblich gelesene Personen belästigen und das nicht mehr akzeptieren, die es vielleicht vorher noch getan hätten, aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu optimistisch.
Ja, ich glaube, da bist du zu optimistisch, weil wenn ich mir einfach heute nur diesen, also klar ist Mopa, aber darum geht's gar nicht, den Mopa-Artikel durchlese, wo die gesagt haben, so jo, das Stadion darf halt nicht in Regenbogenfarben leuchten, aber unsere Sporttitelseite wird heute oder morgen in Regenbogenfarben erleuchten und einfach 170 Kommentare drunter sind, die alle scheiße sind. Da sind vielleicht 0,2%, die sagen so, nee, finde ich gut, finde ich super und der Rest ist einfach nur homophober Scheiß. Mhm. Und von wegen, da hat im Fußball nichts zu suchen und der Neue, das ist ekelhaft, wirklich. Und darum, ich wünsche, dass es so ist, wie du es gerade gesagt hast, aber wenn ich mir solche Sachen durchlese, verzweifle ich eher und glaube, dass dieses Ganze, wir waren jetzt so lange zu Hause, ne, und haben uns nur mit dem Internet beschäftigt, leider das Ganze noch viel schlimmer gemacht hat.
Erzkonservative Scheiße von erzkonservativen alten weißen Männern. Aber man kann ja auch gegen anstinkern. Und du hast gerade in der Pause etwas erzählt und ihr macht es. Ihr habt ein Label für Frauen, die rappen und für Girls, die rappen.
Genau. Ich habe wir haben 2020 bei Pierce das Hip-Hop-Sublabel 365XX gegründet. Das ist ein Female-Only-Hip-Hop-Label, was wir damals gesagt haben. Inzwischen habe ich das, den Begriff Flinter gelernt. Kann ich gleich erklären, was das bedeutet. Und uns ging es darum, der ganzen männlich dominierten Hip-Hop-Branche etwas entgegenzusetzen und ein Label zu haben, was nur weiblich gelesene RapperInnen signed und veröffentlicht. Und bei Pierce gab es vor Jahren mal Jurassic 5, eine Oldschool-Hip-Hop-Gruppe, die bei Pierce veröffentlicht hat. Und es gibt hier und da Anknüpfungspunkte. Stone Throw ist ein Hip-Hop-Label, was zu Pierce gehört, international. Aber im Prinzip haben wir keine richtige Deutschrap-Geschichte. Und das ist gleichzeitig Fluch und Segen, also auch eine Chance für uns, was Neues zu machen. Und in dem Sinne was Neues zu machen, dass wir nicht irgendeinen asozialen Macho-Rapper bei uns haben, wo das nicht mehr glaubwürdig wäre.
Was ist denn hier los? Mach mal den Handyton aus, Daniel.
Es gibt bei Pias viele tolle weibliche Künstlerinnen. Es gibt Sobin Skin, es gibt Agnes Obel, es gibt in Deutschland Lily Among Clouds. Und in diesem Indie-Umfeld mit tollen Musikerinnen haben wir gedacht, wir docken an Deutschrap an, indem wir dieses Hip-Hop-Label 365XX nur für Rapperinnen gründen. Und die Idee kam zustande, weil es diesen Blog 365 Female MCs gibt. Das ist der Blog von der Promoterin Lina Burghausen, den sie gestartet hat nach dem Reeperbahn-Festival vor inzwischen 2,5, fast 3 Jahren, wo Flair, ein großer deutscher Rapper, gesagt hat, warum es nicht so viele Rapperinnen in Deutschland gibt oder generell, warum nicht so viele Frauen Rap machen. Und egal, was seine Begründung war, die Reaktionen von Lina waren nicht Negativität und im Sinne von, ey, sag nicht so eine Scheiße und...
Was hat er denn gesagt, wenn ich fragen darf?
Müsste man jetzt nochmal genau nachlesen. Ich habe den Wortlaut nicht im Kopf. Okay. Wichtig war, und wichtig ist mir auch, dass man nicht negative Wortlaute reproduziert und irgendwie sagt, was, weil dann gibt man ihnen nur Reichweite und dann gibt man einem Rapper wie Flair nur Reichweite, sondern indem man was Positives anschiebt. Und Lina hat entschieden, dass sie einen Blog gründet, wo sie jeden Tag eine Rapperin auf der ganzen Welt vorstellt. Den hat sie selbst gestartet und ein Jahr lang selbst geführt, hat 365 Female MCs in einem Jahr vorgestellt, jeden Tag eine Rapperin auf der ganzen Welt, nicht nur neue Rapperin, sondern auch mit Geschichte aus den 90ern, aus den 80ern, hat einfach gezeigt, dass Rapperinnen schon immer Teil der Hip-Hop-Kultur waren. Und sie war nach dem einen Jahr noch lange nicht am Ende und hat weitergemacht. Und ich habe zu der Zeit bei Universal gearbeitet für eine Hip-Hop-App, die heißt Rapid oder hieß Rapid. Und da ging es darum, alle Hip-Hop-News, die es so im Internet gibt, zu bündeln, zu kuratieren in einer App. Und da wurde ich auf Lina und diesem Blog aufmerksam, habe gemerkt, so, ey, es ist total krass, was diese Person da anstößt mit positiver Energie. Nicht mit negativer, sondern wirklich zu zeigen, es gibt super vielen geilen Female Hip-Hop da draußen. Inzwischen gibt es, glaube ich, fast 800 Porträts über Rapperinnen und wir sind vom Reeperbahn-Festival vorletztes Jahr auf Lina zugegangen und haben gesagt, wir würden bei Piers gern ein Label aufmachen und wir würden dich gern zum A&R machen, weil wir gesehen haben über deinem Blog, dass es keine Person gibt, die sich zumindest in Deutschland besser mit Rap auskennt. Nicht nur Female Rap, sondern auch mit Rap auskennt, weil wenn du so viele Porträts über RapperInnen veröffentlichst und schreibst und so, dann bist du einfach ein fucking Genius. Und das ist sie. Und ich bin super stolz und glücklich, dass sie damals Ja gesagt hat und uns dieses Label angeschoben hat und uns bei Piers das Privileg gebracht hat, dass wir das erste Female-Only-Hip-Hop-Label in ganz Europa gründen konnten. Und da sind jetzt inzwischen seit letzter Woche 6 RapperInnen gesigned. Wir haben 5 RapperInnen gesigned. Und Maribu ist, wie gesagt, die neueste. Und also was ich mir immer gewünscht habe, ist in meiner Fantasiewelt, dass sie auch alle untereinander verstehen und dass es irgendwie so eine Crew wird, die so miteinander auf Tour geht und sich so gegenseitig supportet und so. Aber es ist natürlich nicht, also damit kannst du ja nicht dein Label starten und sagen so, hey, wir machen hier ein Label, wo sich nur alle gegenseitig supporten, sondern so suchst halt die krassesten und die besten, die es gibt, meldest dich bei denen und sagst, wir würden dir gerne ein Angebot machen, bei uns Musik zu veröffentlichen. Und das ist und war die P, die als erste Rapperin bei uns im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, die jetzt im März ein Album veröffentlicht hat, das 3,14 heißt. Und das ich nach wie vor wahnsinnig geil finde und wo ich jetzt merke, die Reaktionen ebben nicht ab. So. Die Leute haben auf diesen Oldschool 90er-Jahre-Hip-Hop beeinflussten 90er-Jahre-Hip-Hop mit so einem neuen Straßenflavor schon ganz lange gewartet und so. Und P trifft wirklich in einem Umfeld, was so sehr Trap- und Macho-verseucht ist, total ein Nerv der Zeit und das ist total geil, dass wir sie haben. Und gleichzeitig gibt es jetzt andere Rapperinnen und Maribu, also neue Rapperinnen, Pallas, Yetunday, Scuff Barbie und jetzt Maribu. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Das Krasse an Maribu finde ich, dass sie erstens uns in unserem A&R-Gespräch, also in unserem Kennenlerngespräch, wo ich immer dabei bin, also Lina und ich, wir haben dann immer so Zoom-Calls mit unseren potenziellen neuen Rapperinnen-Signings und stellen das Label vor, stellen uns vor, lernen die Rapperinnen kennen. Und Maribu hat uns erzählt, dass sie mehr oder weniger erst durch Linas Blog 365 Female MCs angefangen hat, selbst zu rappen. So, sie hat vorher keinen Anreiz gehabt, fand das alles uncool und abstoßend, was Deutschrap so ausstrahlt und zu großen Teilen auch ist. Und durch Lina hat sie erst gemerkt, dass es auch andere Rapperinnen gibt. Und das meinte ich mit Vorbildfunktion. Und das tat total gut, das zu hören, weil wir irgendwie Teil von einer neuen Generation von Labelkultur auch sind und Rapperinnen einfach ein Vorbild sein können mit unserem mit unserem Label Hip-Hop zu machen. Und Maribu gehört dazu, das Label ist noch gar nicht so alt und wir haben halt gemerkt, die ist, erstens wird sie mit jeder Single und jeder EP besser, so, und es gibt jetzt schon eine Entwicklung von ihr, und zweitens, bei jedem Signing, was wir haben, ist Maribu eine der ersten, die kommentiert, wie krass und wie geil das ist und wie sehr sie das feiert. Da geben mir das Herz auf, weil ich merke, so, das ist dieser Crew- und Gemeinschaftsgedanken, den ich mir immer für dieses Label gewünscht habe und so, dass da so ein verbindendes Element ist, die wirklich Bock hat auf das Label als Ganzes, so als Familie. So. Und es tut mir also total gut zu sehen und so, und ich hoffe natürlich, dass es auch erfolgreich wird, weil am Ende des Tages ist Pierce ein Label wie jedes andere und muss schwarze Zahlen schreiben, muss Erfolg haben, und das hilft nichts, wenn das Image geil ist und wenn wir uns super fühlen und irgendwie denken, wir geben unseren Rapperinnen eine Labelheimat, sondern am Ende müssen wir natürlich auch wie alle anderen im Streaming stattfinden, Alben verkaufen und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass das Live-Geschäft, wo ihr die Experten seid, schiebt das Ganze demnächst auch ein bisschen mehr an. Also meine Hoffnung ist, dass auch jetzt sich gerade verändert, Deutschrap Me Too, aber dass generell die Diskussion um das Line-Up von Rock am Ring und Rock im Park das Bewusstsein schärft und auch dann Lina gefragt wird und wir gefragt werden und auf uns zurückgegriffen wird und so, dass wir sagen können, hey, ihr müsst nicht den 20. asozialen Deutschrapper sein und so. Und es gibt natürlich auch gute Deutschrapper, Lugatti und Nein finde ich super zum Beispiel. Aber ihr, guck mal, wir haben hier 5 Rapperinnen, stellt doch eine von denen bei euch auf die Bühne, die sind alle super. Ich hoffe, es passiert.
Also bei uns dürfen die alle spielen. Ich möchte die alle hier auf meiner Bühne haben.
Ich komme gerne drauf zurück.
Scheiße, Mann, jetzt hast du wieder Deutschrap Me Too eingebaut. Und ich weiß auf jeden Fall, dass wir gestern eine Folge von Fest und Flauschig hatten, wo darüber gesprochen wird. Und ich wollte eigentlich nicht drauf eingehen, weil wenn wir auf diese Deutschrap-MeToo-Debatte eingehen, wird es da wahrscheinlich noch ein langes Gespräch. Oder vielleicht auch ein kurzes. Ich weiß es nicht.
Ich finde, man...
Das ist also so ein runterziehendes, weil ich weiß, dass dich das runterzieht. Ich weiß, dass ich in Konversationen komme. Und ich weiß auch, jetzt sehe ich gerade, du willst jetzt gerne was dazu sagen.
Nee, ich würde auch gern erstmal, gerade dass wir als 3 Männer, die nicht direkt in der Deutschrap-Szene sind, und betroffen sind, da jetzt in unserem Männer-Podcast nicht groß nochmal drüber reden müssen. Also wenn Schulz und Böhmermann das tun, sollen sie gerne, aber selbst die müssen da jetzt nicht unbedingt was zu sagen, sondern es muss einfach weiter und viel mehr Female, Lesbian, Inter, Trans, Non-Binary und Agender-Personen, also allen weiblich gelesenen Personen, die betroffen sind, die belästigt, die sexuell, denen sexuelle Gewalt angetan wird, muss jetzt mal zugehört werden. Und es hilft nichts, wenn wir jetzt irgendwie der nächste männliche Podcast sind, die sich darüber auslassen und unsere irgendwie vagen Vermutungen und so dazu äußern. So, das hilft uns nicht weiter, sondern wir müssen anfangen, weiblich gelesenen Personen zuzuhören, zu glauben vor allem, zu supporten, eine Fläche zu bieten. Ich fand's toll, dass ihr Finna da hattet in der vorletzten Folge, und nur so geht's.
Danke.
Punkt.
Das ist ganz witzig, weil das habe ich nämlich vor 1,5 Stunden gesagt. Nicht ganz so ausschweifend, aber...
Zu mir?
Ja, zu dir.
Was hast denn du da gesagt?
Na, genau das, was er gerade gesagt hat, dass ich nicht finde, dass man darüber die ganze Zeit, vor allem wir unter uns Männern, reden müssen. Genau das habe ich gesagt.
Ja, aber ich kann es ja sagen, ich finde es gut, dass es jetzt überhaupt etwas gesagt wird.
Ja.
Es war halt einfach Zeit, dass jetzt etwas gesagt wird, und es ist Zeit, dass, und ich habe gesagt, man macht den Teppich hoch und dann sieht man nicht, dass es nur ein Loch in einem morschen Boden ist, sondern da wird was ganz Großes aufbrechen, und ich bin total froh darüber, dass es aufbrechen wird, weil das nämlich wieder heißt, dass etwas Neues entstehen kann. Also die Chance ist dafür da, dass etwas Neues entstehen kann und dass Menschen, Männer wie wir, weiß, alt, dass wir halt dann reflektieren können und wieder ein Teil von etwas werden, was etwas besser macht, als das es vorher war.
Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, ich wurde gefragt, und jetzt reden wir doch wieder kurz drüber, aber ich wurde gefragt von einem befreundeten Promoter, der meinte, er hätte von vergleichbaren Sachen in der Vergangenheit nichts mitbekommen, also er hört auch keinen Deutschrap. Aber das ist jetzt an ihn herangetragen, wie das denn sein kann, dass das jetzt Wellen schlägt auf einmal, was dann jetzt anders ist. Und ich glaube, es hat mit Machtstrukturen zu tun, und das ist doch gerade mit Shirin David zum ersten Mal in meinem Bewusstsein, in meiner Wahrnehmung, eine erfolgreiche Rapperin mit riesiger Social-Media-Reichweite gibt, die sich politisch äußert. Und da ist eben doch das private Politische in dem Fall, die sich positioniert, die eine starke Meinung hat, die betroffene Person verteidigt und genau das sollte man tun, nicht zu hinterfragen, was die Person für Drogen genommen hat, was sie anhatte und so weiter und so fort, sondern sie erstmal verteidigen, weil es einfach egal. Es ist Shirin David und die Machtverhältnisse, dass einfach eine Frau jetzt auf einmal auch erfolgreich im Deutschrap ist und Forderungen stellen kann und einfach einem Label, einem Vertrieb, einer Promoagentur sagen kann, hört auf die Frau, hört auf, sexistische Gewalt zu dulden, sonst gehe ich zu einem anderen Label, jedes Deutschrap-Label oder jedes Label, jedes Major-Label würde mich gern signen, ich bin eine erfolgreiche Rapperin. So, entweder ihr kommt mal auf eure Strukturen klar oder ich kann jetzt einen Aufstand machen und so. Und das ist, ich weiß nicht, also das ist eine Vermutung von mir und ist vielleicht auch ein bisschen in den Raum gestellt, aber so, es gibt Loredana, es gibt Shirin David, es gibt mehr und mehr erfolgreiche Rapperinnen, die das Thema jetzt auch sichtbar machen. Vorher war es alles Buddy-Business und so und jeder hat sich selbst in Schutz genommen, das passiert auch heute noch und so, und Shirin David wird bedroht ohne Ende, weil sie eine Frau mit was weiß ich wie viel Millionen FollowerInnen ist, die öffentlich Stellung bezieht und so. Das trauen sich keine Männer. Es traut sich kein Mann, mal das Maul aufzumachen und zu sagen, was schief läuft in dieser Branche. Da muss erst eine Shirin David kommen und sich von super vielen Leuten bedrohen lassen. Aber die hat halt die Eier in die Hose und die macht's und so. Und das sollte man auch tun, Shirin David zuhören und nicht Schulz und Böhmermann, was die für eine Meinung dazu haben.
Johannes Oerling hat im Übrigen auch was dazu gepostet. Hast du das gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Und das fand ich gut.
Ja, fand ich okay. Ich weiß es schon gar nicht mehr, was er dazu geschrieben hat. Er hat auf jeden Fall ein Statement geschrieben. Ja. Er grenzt sich ab.
Ja.
Von jedweder.
Und das fand ich für jemanden, der in seiner Position ist und in dieser Pop-Position steht, fand ich das sehr mutig.
Ja.
Ganz einfach.
Ich finde auch, also Enno Bunga ist ein Mensch, den ich auch, also Musiker, der auch bei Pierce schon veröffentlicht hat und den ich sehr bewundere, sehr toll finde, menschlich wahnsinnig sympathisch und toll finde. Sie hat auch gepostet was dazu und der meinte, dass es ihn nicht weiter überrascht. Und die Hip-Hop-Journalistin oder generell die Journalistin Miriam Davutwandi hat gemeint, das wäre halt eine total überhebliche Einstellung gegenüber Deutschrap oder generell in dieser Situation zu sagen, man hat es nicht anders erwartet, man hat es ja kommen sehen, dass sowas mal rauskommt. So, ey, wenn du das kommen sehen hast, warum hast du es nicht früher erforscht, erfragt, bist dazwischen gegangen, hast was dagegen gemacht und so. Das ist so als Außenstehender zu sagen, so, ich habe vom bösen Deutschrap nichts anderes erwartet, da muss doch ein Sexismus-Skandal irgendwo in der Luft liegen. Ist halt so ein bisschen überheblich und von oben herab, auch wenn man es gut meint und so. Und deswegen finde ich, hört den vielen weiblich gelesenen Personen, die betroffen sind, zu und supportet gern und so weiter. Aber immer diese Deutung irgendwie aus unserer Perspektive ist dann immer schwierig.
Wo sind wir hingekommen? Ich habe gerade das schöne Bild gehabt, wie 187 auf ihrer Live-Show Chili con Carne verteilen.
Oh ja.
Wie kommen wir denn da irgendwie aus diesem Thema halt raus? Daniel!
Ja, was denn?
Ja, wie kommen wir denn wieder aus dem Thema raus? Ich habe es irgendwie angefangen, aber du musst mich jetzt da raus. Ich weiß nicht, wie wir da rauskommen.
Ich weiß auch nicht, wie wir da rauskommen, keine Ahnung.
Wie kommen wir denn jetzt da raus, Thomas?
Ach, weiß ich nicht. Wie können wir wieder über Fußball reden? Fußball ist ja auch zu dieser Regenbogenfarben-Debatte. Also es geht ja eigentlich darum, dass Viktor Orban die Rechte von queeren Personen in seinem Land einschränkt.
Ja.
Und dagegen ist das ja ein Statement. Und deswegen ist es ja doch politisch,
ja,
obwohl es um das Privatleben von den queeren Menschen auf dieser Welt geht, wenn man wenn man Stadion in Regenbogenfarben macht. Und deswegen ist bei mir als Fußballfan ist eigentlich, freut es mich total, ihr habt in eurer letzten Folge über Island geredet und über die Außenseiter bei so Turnieren und so. Es würde mich total freuen, wenn Ungarn in dieser Killergruppe der Europameisterschaft sich gegen Frankreich, Portugal und Deutschland durchsetzt. Auf der anderen Seite ist aber das Stadion in Budapest nur voll, weil das ein Diktator wie Viktor Orban, der die Rechte von schwulen und lesbischen Menschen in seinem Land krass einschränkt und der nicht so richtig an Corona glaubt, möglich macht, dass da 45.000 Leute im Stadion sitzen und der das für seine Propagandazwecke missbraucht und sagt so, ich habe es am Ende möglich gemacht, dass unser Ungarn in dieser Killergruppe weiterkommt, weil wir diese Mannschaft von unserem Volk haben einpeitschen lassen und weil unser Publikum hinter unserer Mannschaft stand und so. Deswegen, es gab ja auch diesen Nazi-Vergleich, dass gesagt wurde, so, dass der ungarische Außenminister gesagt hat, und so gerade Deutschland sollte mal die Füße stillhalten. Wir hatten doch müssen halt aus ihrer Vergangenheit lernen, dass man Sport nicht mit Politik gleichsetzt und zu Propagandazwecken missbraucht. Und genau das macht halt Ungarn gerade. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich nicht, dass Ungarn weiterkommt. Und es gibt ja auch die Debatte mit der Delta-Variante in England, dass das Finale nicht in London stattfindet und so.
Sondern in
wenn
Ungarn.
Wenn das in Budapest stattfindet, vor ausverkauftem Haus, fühlt sich dieser Scheißdiktator so bestätigt. Ja, das wäre so gruselig und falsch, und dann macht die UEFA einfach alles falsch, was man falsch machen kann bei diesem Turnier, und dann würde jeder Mensch, der noch normal denkt und sich noch mit so Turnieren wie der Europameisterschaft, der Weltmeisterschaft beschäftigt und da Fan ist, das würde halt ich nicht aber mehr verstehen
können. War das nicht Frankreich? Frankreich hat auch gegen Ungarn gespielt, ne? Mhm. War das Spiel, wo die ungarischen Fans mit den Affenlauten angefangen haben?
Ja.
Also das ist ja auch dann einfach ein scheiß Publikum.
Ja.
Brauchen wir nicht drüber sprechen.
Genau.
Also ne, das sind natürlich nicht alle, das ist vollkommen logisch, das ist auch klar, das sollte jedem klar sein.
Hitlergrüße soll es auch gegeben haben, habe ich gehört.
Ja, genau, das habe ich nämlich auch gehört. Und also ich bin schon dafür, dass die ganz schnell rausfliegen. So. Also weil ich denke mal einfach so, Alter, wenn die Leute im Publikum schon so sind, man will ja niemandem was unterstellen, aber wie ist denn die Mannschaft? Weißt du, also denkt die Mannschaft so wie ihr kleiner Diktator, denkt die Mannschaft so wie ihre Fans, die gerade halt Affenlaute machen? So, das ist schwierig halt.
Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaub,
nee, also aber man denkt darüber nach.
Da sind wir leider doch wieder bei dem Problem davor, aber so, dass Leute, um Erfolg zu haben in der Musikbranche, halt nichts gegen ihre Chefs und ihre Kollegen sagen und nicht das Maul aufmachen, wenn halt Menschen belästigt, unterdrückt werden und so weiter. Es gibt halt da diese ganzen Verstrickungen und Vernetzungen. Dann wird halt gesagt, okay, dann holen wir uns den nächsten, wenn da jemand sich auflehnt. Und genau das Gleiche so, wenn du mit deiner ungarischen Nationalmannschaft Erfolg haben kannst, dann stellst du dich noch nicht hin und beschimpfst das Publikum, weil es scheiße war. So, das machst du einfach nicht.
Und ich habe noch eine Frage. Was war das für eine Geschichte mit England und Schottland, wo die gegeneinander gespielt haben? Warum haben die sich hingekniet? Ich habe zu spät eingeschaltet, tatsächlich. Ich habe nur gesehen, dass sie gekniet haben, hab's nicht ganz verstanden.
Das habe ich. Also die haben sich gegen Rassismus ausgesprochen. Okay. Das ist alles, was ich gelesen habe mit dieser Knieaktion. Und das hat auch noch eine Nation gemacht bei der Europameisterschaft
jetzt. Belgien,
genau. Okay. Das Spiel selbst habe ich nicht gesehen, weil ich mit dem Flixbus in der Zeit von Hamburg nach Berlin gefahren bin. Da können wir auch drüber sprechen. Es fährt neuerdings ein Flixbus zwischen Hamburg und Berlin. Und ich führe eine Fernbeziehung zwischen Hamburg und Berlin und bin jedes zweite Wochenende in Berlin dadurch.
Fängt an wie ein Ketka-Song.
Auf jeden Fall habe ich jetzt gehört, dass es einen Flixbus gibt und man nicht irgendwie 30 Euro, selbst mit Bahncard 50 noch für ein Ticket zahlt, um zwischen Hamburg und Berlin Zug zu fahren, sondern man zahlt beim Flix-Train, auch wenn man relativ kurzfristig bucht, 14,99 hin und zurück.
Wow.
Habe ich gehört, habe für eine Verbindung hin und zurück, okaye Zeiten, 2 Stunden Fahrt, dies, das, war total zuversichtlich und dachte, ich setze mich in den Zug, fahre nach Berlin, akzeptiere, wenn es in diesem Zug keine Klimaanlage gibt. Für den Preis erwarte ich das nicht, wenn er halbwegs pünktlich ist. Wenn mich dann nicht irgendwelche Leute mit ohne Maske anspucken oder belästigen, dann ist mir alles scheißegal. Ich setze die Kopfhörer auf, ich bin 2 Stunden später in Berlin, alles super. Ich bin losgefahren oder ich wollte losfahren am Hamburger Hauptbahnhof und dann stand da 15 Minuten Verspätung, bevor der Zug überhaupt losgefahren ist. Ich dachte, ja, okay, kennt man von der Bahn ja auch nicht anders. Und dann kam 10 Minuten später, also 5 Minuten, bevor es eigentlich losgehen sollte, über die Flix-Train-App oder Flix-Bus-App, Ihre Fahrt hat 90 Minuten Verspätung, entschuldigen Sie die Umstände, dies, das. So, ja, okay, fahren wir halt 90 Minuten später los, aber an dem Schild von der Bahn steht immer noch 15 Minuten, also in 5 Minuten geht's los. Dann kam halt das Bahnpersonal, haben so eine nette Kollegin von der Deutschen Bahn, ist da langgelaufen und die wurde halt von den Leuten zugerannt, weil gesagt, so, ja, wann fährt denn hier dieser Flix-Train? Was weiß ich denn? Das ist Flixtrain. Die haben sich hier nur eingebucht. Wir haben keine Information. Sie sind wahrscheinlich über die App besser informiert, als wir es sind und so. Wenn da steht 90 Minuten, dann sind es 90 Minuten. Ich habe keine Infos. So, ich so, toll. Was mache ich denn jetzt? Ich habe eigentlich schon Bock, England gegen Schottland zu gucken. Gehe ich jetzt hier so am Hauptbahnhof hoch und da gegenüber vom Hauptbahnhof ist hier irgendwie dieses deutsche Restaurant, wo man irgendwie geile Kartoffeln essen kann und sich ein Bier reindrücken kann und ein bisschen Fußball gucken kann. Und dann bin ich da hoch und habe die erste Halbzeit von, oder 20 Minuten, 25 Minuten von England gegen Schottland geguckt und dachte die ganze Zeit so, wenn dieser Zug jetzt doch nicht 90 Minuten Verspätung hat, sondern 60 oder keine Ahnung, habe die erste Halbzeit geguckt, hatte aber total das nervöse Gefühl und dachte, scheiße, wenn jetzt dieser Zug auch noch wegfährt und ich muss irgendwie doch im Zug noch 30 Euro oben drauf und so weiter. Bin dann in der Halbzeit runter, das Spiel nicht weitergeguckt und so und dann stand da, okay, 110 Minuten Verspätung in der App. So. Dann kam der Zug irgendwann, ich bin eingestiegen, war schon richtig bedient und dann war halt gefühlt jeder Platz besetzt und super viel und es gab keine Klimaanlage wie erwartet und super viele Leute hatten noch keine Maske auf und ich dachte, das ist der schlimmste Tag meines Lebens, das kann doch nicht wahr sein. So. Die Rückfahrt war total angenehm, hatte nur 45 Minuten Verspätung, war alles okay soweit, war auch Klimaanlage da und so, aber ja, das war meine kleine Flixtrain-Geschichte, um aus dieser politischen Kiste auszukommen wieder.
Wir machen es so. Ich erzähle noch eine Anekdote und du kannst dir in der Zeit noch eine kleine Anekdote ausdenken. Meine Anekdote der Woche ist, wir haben ja...
die Toilette?
Die Toilette einfach... siehst du das große Astra? Achso, ja. Du hast gar nicht nach der Toilette gefragt, du gehst auf Toilette. Ich finde es gut. Also, während du da hinten auf Toilette bist, ne, ich will dir eigentlich dir erzählen. Wir haben ja eine neue Single rausgebracht, wie Daniel das schon erzählt hat. Ja? Und wir haben so einen Modus gerade eingefahren, dass wir uns nach jeder Single immer noch ein Feature-Künstler oder eine Künstlerin ranholen, mit der wir halt diesen Song nochmal neu aufleben lassen. Und zu Liebe, Freiheit, ja geil, ne? Zu Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles, unsere Hommage auf alle antifaschistischen Girls, auf alle Riot-Girls, haben wir eine total tolle Idee. Wir verswingen den im 20er-Jahre-Swing. Wird eine richtig gute Sache. So ein bisschen Richard Cheese-mäßig. Der hat ja auch schon People Equals Shit von Slipknot verswingt. Und das machen wir jetzt auch mit Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles. Wir haben dazu auch so ein Jazz-Trio mit einem Jazz-Schlagzeuger und einem Kontrabassisten und dem Pianisten. Und den Pianisten kenne ich schon länger. Und mit dem war ich neulich das erste Mal so unterwegs auf der Straße. Und dann kam uns eine alte Frau entgegen. Die kam uns ziemlich langsam entgegen mit ihren, wie heißt denn das?
Rollator.
Und die hat uns schon sehr, sehr, sehr hart gemustert, so aus 20 Metern. Und dann bleibt sie vor uns stehen und wir konnten nicht einfach ihr vorbeigehen und guckt uns einfach nur so an und sagt einfach nur, beide hässlich. Und geht weiter, ohne etwas zu sagen.
Ja, und wir konnten mega gut.
In dem Moment überhaupt nichts sagen. Ich weiß gar nicht, das liegt wahrscheinlich, ich habe die 40 fast erreicht, ne? Da bist du auch nicht mehr für jeden attraktiv. Was ist deine Anekdote für diese Woche noch?
Ich habe keine Anekdote für diese Woche.
Jetzt auch schon ganz schön lange der Podcast, ne? Man sieht ja an, so langsam.
Nee, ich bin zu den Katzen. Das hat überhaupt nichts mit dem Podcast. Ich bin gerade wirklich einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin körperlich durch gerade, das ist kein Scherz.
Ja, du schwitzt auch schon seit. Er schwitzt halt.
Ja. Echt? Ja. Das hat überhaupt nichts mit, also, ne, das ist einfach nur, mich macht diese Impfung tatsächlich echt noch, macht mich echt noch zu schaffen, so. Also, ne, und meine Freundin hat nichts gehabt. Also wirklich nichts. Also einfach so, hey, ich bin total fit, geil, lass mal irgendwie, weiß ich nicht, Handeln stemmen oder so.
Aber hattest du direkt nach der Impfung das Gefühl, das war die zweite, ne?
Ja.
Geil, jetzt ist das Thema für mich abgehakt. Ja,
auf jeden Fall. So geil, ich bin safe und jetzt noch diese 14 Tage durchkriegen, weißt du, so geil. Und dann, ey, fickt euch alle. Und dann irgendwann nächstes Jahr dann halt nochmal die neue Impfung sozusagen. Ja. Ne? Hab mir den ganzen Bums auch dann hier schön in meinen Covid-App da und in meine Corona-App reingeladen, damit ich auch sagen kann, hier, fickt euch alle, ich bin geimpft, lasst mich in Ruhe. Ich bin total zufrieden, so, und ich würde es halt auch sofort wieder machen, so, das ist einfach nur, ich habe halt kein geiles Immunsystem, so, es wundert mich tatsächlich wirklich, dass ich nicht irgendwie Corona bekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, aber vielleicht liegt es auch einfach an dem ganzen Red Bull Kippen und Clubgeschäft, die das einfach nicht kriegst.
Das liegt an mir, die haben Angst vor mir.
Oder an dir, aber mein Immunsystem ist einfach scheiße und ich werde sehr schnell erkältet, ich kriege sehr schnell Grippe und so, und das war klar, dass wenn ich diese Impfung kriege, weil ich das schon bei der ersten Impfung hatte, dass ich 2 Tage echt platt war, dass die dritte mich halt nochmal umhauen wird, so, und ich merke das jetzt einfach gerade. So, ich bin einfach richtig platt.
Aber wenn du da hinten durch das Fenster schaust und ganz, ganz weit nach hinten schaust, dann winkt da schon die Delta-Variante.
Die Delta-Variante. Nicht für mich. BioNTech 98% sicher gegen die Delta-Variante. So.
Ich würde jetzt in diesem Moment einfach sagen, Leute, das war der kleine Donnerstag und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das war dann doch nicht das, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Daniel sich hier so einen alten Kumpel von früher ranholt, um wieder über die alten
Biergeschichten zu erzählen.
Die alten Biergeschichten von Mikrokosmos Adula und den hänge ich hier halt einfach so rum. Und
die gab es gerade so oben drauf.
Denken wir dann die ganze Zeit so, ja, das ist noch einfach Vergangenheit, Jungs. Wenn du guck dir, stirb langsam eins an, dann bist du kannst du auch wieder 18 sein. Aber das war, Daniel, du hast mich sehr, sehr überrascht mit diesem Gast.
Ich wusste das und darum habe ich auch ein Understatement gemacht. Darum habe ich einfach wirklich gesagt, so ja, ist halt ein alter Saufkumpel, weißt du? Und ich wusste ganz genau, dass du das super interessant findest.
Gut, ganz Chapeau. Einfach.
Chapeau. Ich wünsche mir von The Loving Spoonful, Summer in the City, habe ich gestern im Radio gehört, fand ich geil. Und habe ich auch Ewigkeit nicht mehr gehört. Und von Don Henley, The Boys of Summer. Nicht die Atari-Version.
The Ataris.
Ich wünsche mir von Litku Klemetti, seine finnische Indie-Sängerin, den Song Tour de France. Habe ich auf dem Weg hierher nochmal zum Thema, der Spotify-Algorithmus ist gar nicht so schlecht. Ich höre so viel Musik auch über Spotify, dass mir total viele tolle, skurrile Sachen vorgestellt werden. Und ich fand das gerade auf dem Weg hierher mega geil. Ich habe Daniel im Vorhinein ein paar Songs geschickt, die unbedingt in die Playlist sollten. Zum Beispiel auch Hals über Kopf von Herrenmagazin. Wir haben vorhin so viel über Herrenmagazin gesprochen, dass die HörerInnen dieser Sendung zumindest mal wissen sollten, wie es ungefähr klingt. Hals über Kopf ist ein Song darüber, dass man nicht richtig zurückhalten kann damit, was man so unbedingt sagen möchte und super schnell, nachdem man was gesagt hat, bereut, was man da gerade gesagt hat. Zumindest habe ich den Song immer so empfunden und habe mich sehr wiedergefunden in diesem Song.
Okay, dann wünsche ich mir noch von Joywave Half Your Age. Und dann sehe ich Daniel zu, wie er dann weiter bei Tipico noch seine Wetten macht. Ich habe 3-1 gesagt für Deutschland, du 2-1.
2-1.
2-1. Und dann würden wir mal schauen, wie es dann nächste Woche aussieht. Und wir wünschen euch eine wundervolle Woche.
Genau, wenn ihr den Podcast hört, also jetzt am Donnerstag.
Ist Deutschland nicht mehr bei der Europameisterschaft?
Genau, erstmal das. Und zweitens haben wir heute Abend dann im Schrödingers den wunderbaren Moritz Neumeier. Es gibt zwar keine Tickets mehr, aber ihr könnt euch noch Tickets für den nächsten Monat kaufen.
Und das Schöne am Schrödingers ist auch, wenn ihr keine Tickets mehr habt und trotzdem dahin wollt, könnt ihr euch ganz gemütlich an den Seitenstreifen hinsetzen und einfach nur zuhören.
Das ist richtig, genau. Das könnt ihr nämlich auch machen. Einfach mit einem Bierchen und dann, ne, zuhören. Hört ihr trotzdem was.
So wie damals im Stadtpark.
Genau.
Ich hab doch noch was. Ich habe auf dem Weg hierhin festgestellt, dass für uns Piers-Leute das erste richtige Label-Konzert wieder, also wo was ich damals,
ich weiß, welches ist.
Was ich als Praktikant damals total genossen habe von Piers, ist, dass das intern bei uns bei Piers total familiär und schön ist und die besten Abende sind die, wo wir wirklich zu 8, 9, 10 zusammen zu Konzerten von unseren Bands gehen, unseren Piers-Bands. Und eine Piers-Band spielt bei euch im Schrödingers im August. Das sind Whispering Suns aus Belgien. Und ich glaube, es gibt noch Tickets. Ich kann jedem nur empfehlen, sich diese Tickets zu kaufen.
Auf jeden Fall.
Weil diese Band habe ich als Editors Support gesehen in Berlin im Tempodrom, kurz vor Corona-Lockdown. Und es ist eine unfassbar geile Liveband. Post-Punk, Darkwave, voll geil, volle Möhre, super. Und hat eine sehr beeindruckende Sängerin mit einer Wahnsinnsstimme. Und die spielen bei euch im Schrödingers und ich freue mich wie Möhre darauf. Richtig krass.
Wir haben schon einen Tisch für euch geblockt.
Also, volle Möhre, ins Wochenende.
Tschüss, ihr Süßen.
Weep, weep, weep.
Hast du gerade weep, weep, weep gemacht?